Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass unser Podcast heute wieder den Weg auf eure Geräte zu Hause und unterwegs gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Im März diesen Jahres fand in Mannheim zum dritten Mal der Tag der Brettspielkritik statt. Das vom Verein Spiel des Jahres organisierte Treffen ist ein Wochenende für Menschen, die sich mit der Kritik von analogen Spielen befassen. 75 PodcasterInnen, YouTuberInnen und SchreiberInnen waren gekommen. Das Programm umfasste Arbeitsgruppen, Podiumsdiskussionen und selbstverständlich ausgedehnte Spieleabende. Ziel war für die Teilnehmenden, das eigene journalistische Handwerk zu verbessern und dabei eben auch einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Drei der Vortragenden waren der Kulturwissenschaftler Lino Virak, der in einem Impulsvortrag dafür plädierte, Brettspiele als Kulturgut in größeren kulturellen Kontexten zu betrachten, Wiebke Warburg, Professorin an der Universität Koblenz, die eine Diskussionsgruppe zum Thema Diversität und Brettspiele leitete, sowie der SWR-Journalist Fabian Ziehe, der auch als Autor in der Spielbox und der Spieldoch aktiv ist. In dieser Folge haben wir die drei eingeladen, um den Tag der Brettspielkritik noch einmal Revue passieren zu lassen. Wiebke, Fabian, Lino, schön, dass ihr mit dabei seid. Lino, ich würde direkt einfach mit dir anfangen, weil dann kann ich gleich irgendwie die kompliziertesten Formulierungen in meinem Skript raushauen und dann haben wir das schon mal hinter uns.
Bitte.
Du hast in deinem Impulsvortrag ja eine Lanze gebrochen für einen etwas weiteren Blick in der Spielekritik. Ne? Also, dass man halt sagt, vielleicht auch mal über die Bewertung und das Nacherzählen der Regeln hinausgehen und sich das Spiel als Ding anschauen, was nicht so ganz im luftleeren Raum existiert, sondern eben ein Kulturgut ist, das mit anderen Kulturgütern verbunden ist.
Das hast du viel besser gesagt, als ich das hätte sagen können oder in meinem Vortrag gesagt habe, aber grundsätzlich ja, wobei man gleich einschränken muss, dass viele Spielekritikerinnen und Kritiker ja schon genau das machen, was ich gefordert habe. Ich habe es nur sozusagen noch mal ein bisschen ins Extrem zu treiben versucht, also quasi die Standardspielekritik weglassen und sich nur auf das zu stürzen, was so ein echter, in Anführungszeichen, Feuilleton, Schreiberling, Kulturjournalist, Geisteswissenschaftler machen würde, wenn er sich ganz auf die Theorie stürzt. Ja, und dann mal zu zeigen, welche Fragen man eigentlich noch stellen kann, damit jeder entscheidet, jeder entscheidet, ob da was für ihn noch dabei ist, mit dem er seinen Werkzeugkasten ergänzen möchte.
Aber warum sollte ich das machen? Also wenn ich jetzt eine Spielekritik suche, möchte ich ja vielleicht nur wissen, ob es sich lohnt, das Spiel zu spielen.
Absolut. Ich finde auch gar nicht, dass das in einem Gegensatz steht zu dem, was ganz viele YouTube-Kanäle und Podcasts schon ganz wunderbar anbieten. Also das eine ist vielleicht eher der serviceorientierte Ansatz, den man ihr kennt sie ja vermutlich alle oder sie waren ja auch zu Gast bei den Kolleginnen und Kollegen, sehr gut finden kann. Und das andere ist ein bisschen der, geisteswissenschaftlich inspirierte Ansatz, der fragt danach, was sagt uns dieses und jenes kulturelle Produkt eigentlich über unsere Kultur, über uns selber, über die Psychologie, über das Spielen, über das Miteinander, über das Soziale. Wenn man aus den verschiedenen Wissenschaften, die ja existieren, dann an die Sache ranfragt und dann muss man aber das aber auch in verständliche Worte übersetzen und das ist vielleicht schon wieder der kniffligere Part, damit dann jeder Hörer, jede Hörerin am Ende sagt, oh, ich habe was gelernt, das wäre jetzt ein großer Anspruch, aber oder ich habe die Sache jetzt nochmal anders betrachtet. Die Herangehensweise ist ja, dass man jedes Ding vom Spider-Man-Comic bis zu Anna Karenina als ein Ausdruck von einer Kultur zu einer bestimmten Zeit betrachtet und dann schaut, was kann ich daran ablesen oder rausfinden oder was kann ich hineinlegen. Und da ist das Brettspiel vom einfachsten bis zum komplexesten genauso lesbar oder interpretierbar wie die Dinge, von denen wir völlig gewohnt sind, dass wir sie interpretieren. Also niemand hat Schwierigkeiten damit, jetzt sagen wir mal Poor Things mit Emma Stone, als drüber zu sprechen, ob das ein feministischer Film ist oder nicht. Aber bei UNO stellen wir uns, gut, die feministische Frage bei UNO, da würde ich mir, würde man sich schwer tun, aber bei anderen Titeln ist es deutlich naheliegender, dass da mehr drinsteckt, weil die Titel das ja auch schon mitbringen. Also, ne, ich weiß nicht, worüber wir nachher noch sprechen, aber Kolonialismusdiskurs, Diversität, das, was Wiebke bearbeitet, das ist in den Sachen ja angelegt und dann wäre man blind, wenn man nicht auch darauf verweisen würde, dass die Sachen offensichtlich was dazu zu sagen haben.
Meine Mission, aber die verfolge ich vielleicht nicht so, aber ich nenne sie heute trotzdem so, ist Spielen für alle. Also wie können wir es schaffen, das war ja eben auch das Thema, dass alle spielen können und eventuell kann man eben gucken oder könnt ihr als KritikerInnen gucken, vielleicht machen auch die Spiele was, das Leute nicht spielen wollen. Ne? Also so, vielleicht schließen die jemanden aus und das ist irgendwie was, finde ich, worüber man sprechen kann. Genau, deswegen habe ich gedacht, ich fange ein bisschen an mit 4 oder 5 Folien Diversität und Grundlagen, damit wir eine gemeinsame Basis haben, über die wir sprechen. Und dann bringe ich ein paar Impulse rein. Ihr könnt jederzeit sagen, ihr wollt was sagen, ihr wollt das besprechen, ihr wollt eure Spiele mit reinbringen, die vielleicht auch schon viel weiter sind als das, was ich jetzt sage. Also so gut kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich kenne nicht alle Spiele. Ich weiß auch nicht, ich kenne nicht alle Spielkritiken. Also ich weiß nicht, was ihr so macht. Vielleicht bin ich auch euch hinterher oder so, aber das wäre für mich eben auch sehr interessant, einfach zu wissen heute. Gut, Diversität, Grundlagen. Und ich bin jetzt Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin und das Diversitätsthema ist schon seit längerem jetzt auch im pädagogischen Bereich vorhanden. Es kommt aber eigentlich aus einer anderen Tradition, nämlich aus einer betriebswissenschaftlichen Tradition. Und das ist was, womit man da bei diesem Thema immer zu kämpfen hat. Deswegen habe ich euch das aufgeschrieben. Es gibt den affirmativen Strang, also den bejahenden Strang. Und man sagt, Vielfalt, Diversität, großartig. Ne? Wollen wir alle. Wir kennen diese ganzen Image-Videos von allen Firmen. Unser Team ist divers, großartig und so weiter. Ne? Das ist jetzt nichts super Schlechtes per se, sondern das ist irgendwie was Gutes. Es hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Forderung von Potenzialen. Das Ziel, es geht aber immer um Leistungssteigerung. Also es geht darum, das beste Produkt zu haben und so weiter. Ne? Und das ist das, wo das eigentlich herkommt, Diversity. Und dann hat man es aber gesagt, okay, das interessiert uns auch in anderen Gebieten, auch beispielsweise im pädagogischen oder in Bildungseinrichtungen. Und da geht es dann eben stärker in die Richtung, dass man sagt, okay, Diversität ist nicht nur irgendwie was Schönes, sondern es hat immer auch mit Ungleichheit zu tun und mit Macht.
Wiebke, du hattest ja die Diskussionsrunde zu Brettspielen und Diversität geleitet. Und wenn ich jetzt 2 Dinge formulieren müsste, die ich da mitgenommen habe, wäre das, es ist noch ein weiter Weg und KritikerInnen können auf jeden Fall mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass man ihnen ein Stück weiter geht. Ich hoffe, das ist was du auch beabsichtigt hattest, dass ich mitnehme.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es schließt auch einfach total gut an das, was Lino gesagt hat. Weil der Diskurs über Diversität, über Vielfalt in der Gesellschaft, der ist eben ganz aktuell. Der wird auch schon Jahre geführt, aber aktuell wird er vermehrt geführt. Und es gibt mehr Menschen, die mitsprechen, auch aus marginalisierten Positionen heraus, aus benachteiligten Positionen heraus. Und deswegen finde ich, schließt das total gut an. Und ist aber eben auch was ganz Wichtiges. Also, dass wir uns angucken, oder ihr oder andere als KritikerInnen, aber auch als Spielende, wer wird repräsentiert in den Spielen und wie werden die Menschen, die unterschiedlichsten Menschen repräsentiert? Kann man da noch was ändern? Ich glaube, man kann noch viel ändern. Es gibt auch positive Beispiele, haben wir auch besprochen. Ich glaube, das ist einfach ganz was Wichtiges, weil wir ja auch gesehen haben am Tag überhaupt, ne, wie sehen die Leute aus, die sich mit Brettspielen beschäftigen, wie sehen die aus, die sie spielen, und wir haben ja gesehen, vor allen Dingen weiß und männlich, das soll sich ja, finde ich, ändern. Und vielleicht ist eine Möglichkeit, dass sich das ändert, wenn mehr Menschen mit ihren unterschiedlichen Merkmalen eben repräsentiert werden in Spielen und jemand sagt, hey, ich bin da auch zu sehen, vielleicht habe ich jetzt mal Lust, das auszuprobieren.
Magst du da mal so, du hast positive und negative Beispiele angesprochen, kannst du in Spielen oder von Spielen vielleicht mal ein positiv, ein negativ Beispiel nennen?
weil ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt hatte, würde ich jetzt mal Puerto Rico nehmen, auch wenn alle immer über Puerto Rico sprechen. Aber das ist irgendwie für mich einfach so schön, weil sich da jemand Mühe gegeben hat, was zu verändern. Und als das rausgekommen ist, das Spiel, da war ich in den 20ern und wir haben das so viel gespielt. Ne? Wir haben das so viel gespielt damals. Ich habe das überhaupt nicht kritisch gesehen. Also das finde ich, da sieht man so auch, wie der gesellschaftliche Diskurs sich verändert. Ne? Du hast diese Packung und da ist ein Schiff drauf zu sehen und ach, in der Karibik blau, es ist alles schön. Und die Spielmechanik funktioniert. Wir kämpfen gegeneinander und versuchen uns weiterzuentwickeln. Und wenn man sich das Spiel aber genauer anguckt und dann sieht, wie einfach kolonialistische Mechanismen reproduziert werden, ohne darüber nachzudenken, also in der ursprünglichen Version, ne? Du siehst nur weiße Männer auf der Packung. Es ist überhaupt kein wirklich Gefühl für den Hintergrund. Was ist denn da passiert damals in Puerto Rico und so weiter, ne? Also du hast da wirklich keinen Blick drauf, sondern du kriegst eigentlich ein Urlaubsgefühl, wenn du das spielst, auch wenn du das Artwork anguckst. Dann denkst du, hey, yes, ich fahre nach Puerto Rico und Mensch, und dann hole ich mir da, weiß ich nicht, Getreide und so weiter. Ne? Und dann haben wir das alle oder viele Leute haben das gespielt, unkritisch, gesellschaftliche Diskurse haben sich verändert und das wurde ja auch früh kritisiert. Und es gab dann unterschiedliche Versionen davon, Auflagen. Und die aktuellste Version ist eben so, dass man geguckt hat, wie können wir das Spiel mit der wunderbar funktionierenden Mechanik verändern. Und da haben wir eben, das wurde in einen anderen historischen Kontext gesetzt, in die sehr kurze Phase in der Entwicklung, historische Phase, in der Puerto Rico unabhängig gewesen ist. Es waren dann nicht mehr Kolonialherren, die dort tätig sind, sondern eben die Bevölkerung. Man hat das Artwork verändert, man hat die Farben verändert, finde ich. Das sieht man auch sehr schön. Und was aus einer Diversity-Perspektive total wichtig ist, die Leute, die darin zusammengearbeitet haben, das hat sich verändert. Also man hat einen Cultural Advisor sich geholt. Die Leute, die die Grafik gemacht haben, ich glaube, das war eine Frau aus Puerto Rico, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber da ist jedenfalls ganz viel passiert. Und deswegen finde ich das einen sehr schönen Vergleich, mit dem würde ich auch in der Spielpädagogik einfach arbeiten können, zu sagen, wir gucken uns mal das Spiel an und wir gucken uns das andere Spiel an, das neue, also in ihren Versionen, und vergleichen die und sehen dann auch, was hat sich verändert. Und ja, also ihr seht schon, ich finde, es gibt viel Potenzial und man kann halt was machen. Und deswegen gefällt mir das auch zu sagen, wir haben einen kritischen Blick auf das, was vielleicht nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass man die Spiele nicht spielen kann, aber man guckt einfach drauf und sagt, hier mal drüber diskutieren.
Das ist ja, glaube ich, auch genau das Problem. Ne? Puerto Rico ist ja als solches kein schlechtes Spiel. Wenn ich da als Mensch, der irgendwie ein Spiel kritisiert, hingehen würde, würde ich sagen, funktioniert ja alles tipptopp, ist ja richtig, richtig gut gemacht. Hast du ja auch gesagt, ihr habt das rauf und runter gespielt. Das wär ja sozusagen eher, ich möchte nicht sagen Ergänzung, weil das klingt dann wieder so klein, ne? Aber es ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, wenn ich darüber rede, halt, was wird da eigentlich gezeigt? Das wäre ja, denke ich, was vielleicht so eine Spielekritik leisten können müsste, was man aber vielleicht gar nicht unbedingt verlangen muss.
Nee, ich finde, das ist ja auch meine Perspektive. Ich finde zu sagen, überlegt euch, ist das was ihr tun wollt, was euch wichtig ist, ne? Und man kann das ja auch aus anderer Perspektive, feministisch haben wir ja auch schon geguckt, ne? Gibt es, wie sehen die Spielfiguren aus oder die abgebildeten Charaktere? Sind das so typische Bilder von wie sehen Frauen in Comics aus, große Brüste, viel Haut und so weiter, ne? Wie sehen Männer aus? Was können die? Also man kann sich ja unterschiedliche Aspekte suchen. Werden Familien divers dargestellt? Alles Mögliche, aber vielleicht gibt es irgendwas, worauf man Lust hat, bei jedem Spiel auch mit drauf zu gucken.
Was wäre denn so dein Tipp, wenn ich sagen möchte, mir ist das wichtig, in meinen Rezensionen möchte ich gerne mehr auf Diversität achten. Was wäre so der Satz, den ich mir über den Schreibtisch schenken könnte?
Ja, oh, du weißt ja, als Wissenschaftlerin ist das schwer, jetzt einen Satz zu formulieren. Sind die, die nicht platt ist, sind die Figuren vielfältig dargestellt? Ja, okay. Ja, das hört.
Verstehe.
Diese Metapher des Museumsführers ist vielleicht eine ganz gute, die einem so eine ganz gute Haltung gibt, wie ich einen Text schreibe und auch, was das mit Verben zu tun hat. Denn wir haben einfach ganz wahnsinnig tolle Verben im Deutschen. Und sehr präzise Verben im Deutschen. Und wir haben Verben im Deutschen, die auch einfach sehr lebendig sind, Bewegung, Geräusche und sowas vermitteln. Zum Beispiel hätte ich den Satz, die Leute am Tisch werden sehr lautstark waren sehr lautstark am Spielen. Da bin ich jetzt, das Verb hierbei ist waren. Ja? Es ist nicht so das stärkste Verb, was wir in Deutschland haben, sondern eher sozusagen das Schwächste. Und wir haben hier ein sehr lautstark. Und wir sagen, okay, gut, sehr lautstark und so, hat ja schon so Atmosphäre, hat ja schon Bewegung. Mein Vorschlag wäre allerdings, die Leute am Tisch johlten und jauchzten beim Spielen. Also habe ich ein Bild vom Kopf. Die Leute können sich das vorstellen und haben sozusagen mit dem Bild, das im Kopf entsteht, auch gleichzeitig die Vorstellung, dass es natürlich laut ist, aber der ist ja noch ausgelassen, freudig, erregt, begeistert und sowas noch dabei. Da ist ja alles sozusagen in diesem Wort drin, wo ich eigentlich hierfür 5 oder 6 verschiedene Adjektive brauche. Also Verben, vor allem präzise Verben, sind toll. Weiteres Beispiel, die Mitspielen laden viele Ressourcen. Ja, es ist halt die Frage, was ist jetzt viel, was ist wenig? Ja? Es gibt auch das schöne Wort, was ist nett? Ja? Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, gibt es ja auch noch das Wort. Also allein dieses Nett ist ja komplett verbrannt. Zeigt aber auch, wie unpräzise es ist. Wenn ich sage, von Mitspielenden türmen sich die Ressourcen, habe ich auf einmal ein Bild von mir. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt 10 Ressourcen sind oder 20 oder 30, aber ich habe eine Vorstellung, enorm, viel, ganz schön groß, hoch, sieht nach was aus.
Fabian, in deiner Arbeitsgruppe war ich ja auch und ich habe den Eindruck gehabt, du hast dich sehr für die LeserInnen und HörerInnen eingesetzt. Es ging um einfache Formulierungen, ums prägnant Schreiben, um die Frage, wie schaffe ich das überhaupt, dass Menschen, die irgendwie rechts und links abgelenkt sind, bei meinem Text oder Podcast oder Video bleiben. Dann frage ich mich natürlich, wie bleibt eine fundierte Textinterpretation eines Spiels, vielleicht sogar unter Berücksichtigung vieler Diversitätsaspekte, überhaupt lesbar? Also ne, ist das realistisch? Kriege ich das überhaupt an die Leute?
Naja, ich glaube erstmal, dass die Lesbarkeit ja eigentlich dafür sorgt, dass die Zugänglichkeit für viele Gruppen erhöht wird. Also wir haben ja bei uns auch drüber gesprochen, wie gestalte ich Sprache, wie gestalte ich Sätze, welche Worte benutze ich. Bei Worten ist ja ganz einfach auch mal Worte zu benutzen, die einerseits nicht Platz sind, andererseits natürlich von vielen Leuten auch verstanden werden, unnötige Fremdwörter und dergleichen rauslassen. Wie spreche ich verschiedene Generationen an? Gibt es einen Slang, den ich benutze, den nur gewisse Altersgruppen verstehen oder nicht verstehen? Benutze ich da drin Wörter, die manche Leute verstehen, nicht verstehen? Also auch da ist eine Diversität da. Und natürlich noch dieses ganze Thema Gendern natürlich. Es ist so eine Kampfsituation im Moment, die so aufgetan wird zwischen den absoluten Befürwortern und Vorkämpfern und den absoluten Verachtern. Und ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, sondern es ist eigentlich sehr viel durch sehr natürliche Sachen zu lösen. Es gibt im Journalismus, was jedem Volontär beigebracht wird, ist der Küchenzuruf. Wenn du dich sozusagen umdrehst, du guckst und hörst und siehst und liest ja das alles durch und dann rufst du sozusagen zu deinem Partner, zu deiner Partnerin in die Küche, du, hier ist was gerade was Interessantes, ein Satz, ja, möglichst, dass die Person zwischen der brutzelnden Pfanne und dem klimpernden Tasten es auch noch versteht, ja, den Satz, ja, der ist kurz, der ist einfach, der ist prägnant. Da versuchst du alles reinzustecken in diesen einen Satz. Ja. Und das ist im Prinzip ja auch schon die erste Möglichkeit, dass du sozusagen versuchst, unter all den widrigen Bedingungen die Kernmessage möglichst kurz rüberzubringen. Und insofern glaube ich, ist Diversität auch in diesem Handwerk, im journalistischen Handwerk, auch schon ganz gut realisierbar, jenseits von großen Konzepten, die man dahinter entwickelt und so.
Das heißt also, wenn ich möchte, dass mein Publikum mir wertvolle Zeit widmet, sollte ich vielleicht auch mal auf es zugehen und nicht einfach nur mein eigenes Ego kitzeln mit irgendeinem tollen Ding, das ich gerade gemacht habe.
Ich sehe das also so und so. Ich bin auch ein eitler Schreiber, glaube ich. Viele sind eitle Schreiber. Keine der Journalist wird, glaube ich, ist gänzlich frei von Uneitelkeiten. Und wer das behauptet, dem glaube ich nicht. Also es macht auch schon Spaß. Mir macht es auch großen Spaß, natürlich mit Worten zu spielen und da auch eine gewisse Kreativität wiederum in meinen eigenen Text zu setzen. Mein eigener Text ist ja auch ein kulturelles Erzeugnis. Das ist ja auch wieder so eine Art ideologisches Verhältnis jetzt zu dem Ding, was ich beschreibe. Insofern, wer meint, er wolle sein Ego komplett und sein Ich komplett aus und seine Subjektivität komplett ausschalten, der produziert, glaube ich, keine guten Texte. Andererseits natürlich pure Selbstdarstellung und pure Ego-Kitzelei natürlich sind irgendwann auch nervend. Also man muss auch schon irgendwie einen Aspekt haben, einen guten Gedanken haben, den man rüberbringen möchte. Und auch da, denke ich, widerspricht sich jetzt nicht, dass man zum einen sozusagen diesen weiteren Blick, den der Lino gemeint hat, den Blick darüber hinaus, den besonderen Blick hat und dennoch auch Service-Aspekte mit reinbringt. Also, dass man das in so ein, dessen Feuilleton-Text an sich nicht auch, der braucht auch eine gewisse Faktengrundlage. Ich muss jetzt keine Regel nochmal wiedergeben oder verkürzt da geben, eine Kurzregel formulieren, aber so ein gewisses Handwerkszeug, so eine gewisse Beschreibung von dem, was da ist schon. Also ja, einerseits ist es schon natürlich jeden Text, den ich schreibe, auch ein bisschen Selbstdarstellung. Und das ist jetzt auch prinzipiell mal nicht schlecht. Aber man darf dabei den Leser und dessen Interesse nicht vergessen.
Was müsste für euch eine gute Brettspielkritik leisten? Also wenn ihr jetzt eine Brettspielkritik lest und sagt, wow, die ist so toll, da muss ich allen Menschen von erzählen, das muss ich auf allen meinen Social-Media-Kanälen teilen. Wie müsste die aussehen?
Einerseits möchte ich die Person, die dahinter ist, auch schon irgendwie spüren, kennenlernen, irgendwie da sein. Es muss ein besonderer Blick sein. Also die Rezension von Udo Bartsch zum Beispiel sind ja so, dass man das Gefühl hat, da ist so eine gewisse Person dahinter, die ich mir auch vorstellen kann. Und das macht auch schon Spaß, eine individuelle Note drin zu haben, einen eigenen Blick zu haben. Ich finde, eine Brettspielkritik muss sich richtig gut lesen können. Ich muss mich da nicht durchquälen wie durch einen wissenschaftlichen Text, sondern wir sprechen über journalistische Texte. Das muss auch schon einfach Spaß machen. Das muss gut aufgearbeitet sein. Und ich will einen besonderen Blick haben. Irgendwie was einen besonderen Anreiz haben, eine besondere Perspektive haben, die sozusagen darüber hinausgeht von wie, ja, hat mir gefallen und irgendwie Mitspieler auch und lässt sich gut runterspielen oder so, sondern auch irgendwie was, wo ich mir sage, okay, gut, das ist so mein interessanter Aspekt und eine interessante Betrachtungsweise, die mir das Spiel nochmal besonders schmackhaft macht.
Da kann ich irgendwie total gut anschließen, dass ich mag auch die Person erkennen, ich mag aber auch Service haben. Also ich möchte irgendwie auch wissen, wann, mit wem, wie kann ich das für mich irgendwie nutzen dann, ne, das Spiel. Also ist das was ich gerne, ich komme gerade aus dem Urlaub, ist das ein Spiel, das kann ich in meinen Rucksack packen und wo rausholen, kann ich irgendwie am Strand machen oder irgendwie sowas, ne? Also das, ich habe schon auch eine Serviceorientierung, was ich aber irgendwie auch total schön finde, ist, wenn ich Spaß beim Lesen habe, das war ja eben auch schon angesprochen, und meine Perspektive wäre schon auch, ich möchte schon auch wissen, ob Diversität berücksichtigt wird, also das, auch wenn es jetzt platt ist, aber mich interessiert das, weil mich das auch beim Spielen selbst interessiert. Wenn ich die Spiele auspacke und gucke, welchen Charakter möchte ich spielen, für mich ist das wichtig, für manche Personen ist das nicht so wichtig, aber ich will das gerne wissen. Und ein Punkt, der mir auch total wichtig ist, passt das Thema irgendwie, ist das Thema nur irgendwie, fließt das da irgendwie mit, weil man spielen muss ein Thema haben, oder passt das zur Mechanik? Das ist auch irgendwie was mich total interessiert. Also ist das irgendwie gut aufgefangen, also schon ein bisschen, ja, konkreter.
Ich kann mich Fabian und Wiebke natürlich da völlig anschließen. Bei mir ist natürlich, als jemand, der dann selber wieder viel liest und viele Kritiken schon logischerweise gelesen hat, ist man immer neugierig darauf, was macht der oder die Rezensentin jetzt nochmal anders und neu. Und ich bin jemand, der Wert legt auf eine starke These. Natürlich bietet sich nicht für jedes Spiel was an, aber ich möchte überrascht werden auch von dem Text. Das heißt, der muss eine Meinung haben, eine klare Meinung, der muss die begründen können. Der muss aber auch selber als ästhetisches Produkt die Rezension, das ist schon so Meisterklasse, findet man sehr selten und scheitert man auch selber dran. Aber dass man sagt, man kann sehr gute Rezensionen sind selber wieder sehr gute Texte in ihrer ästhetischen Form. Also sie sprechen nicht nur über in einer klugen und überraschenden und neue Erkenntnisse bringenden Weise über ihren Gegenstand, sondern machen selber Spaß. Die anderen haben es ja gesagt. Also abwechslungsreiche Sätze, Humor durchblicken lassen, Persönlichkeit durchblicken lassen, nochmal eine Kehre fahren, irgendwie den Text gut abschließen. Also alles das, was man so als sowieso als gutes Schreiben betrachtet, soll bitte auch der Rezensent nicht nur seinem Gegenstand gerecht werden, sondern selber einen guten Gegenstand abliefern. Und das ist, wie jeder weiß, ganz schön schwierig und gar nicht so häufig zu finden und umso schöner, wenn es funktioniert.
Ich würde vielleicht ganz gerne noch einen Aspekt, der vielleicht noch darüber hinausgeht. Ich würde eigentlich auch eine ganz gerne, oder wenn wir schon sozusagen bei der Meisterklasse sind, würde ich noch dafür plädieren, den Text, also das Spiel auch zu verorten in seinem kulturellen Kontext irgendwie. Ne? Also man darf auch mal irgendwie ein Buch, also ich weiß, was oft passiert ist, Film oder irgendwie so eine popkulturelle Zusammenhänge, die werden relativ schnell hergestellt. Dass man irgendwie sagt, ich habe das Gefühl, wenn ich das in das Spiel spiele, dann ist das wie, wenn ich den Film geguckt habe oder so. Ich fühle mich quasi wie, wenn ich Star Wars oder Alien oder sonst irgendwas spiele. Das ist ja oft da, aber ich meine, es gibt auch noch ganz viele andere kulturelle Bezüge zu anderen Medien oder auch zu anderen Situationen, die man schließen kann. Das finde ich auch irgendwie spannend, das also auch einbetten, weil das Spiel soll ja auch ein Wir, also oder viele von aus den Kritikerinnen, die sich, glaube ich, auch am Tag der Brettspielkritik getroffen haben wir auch schon Interesse daran, dass man das Spiel auch irgendwie in seinem als kulturelles Werk irgendwie auch würdigt und dass man es dementsprechend auch irgendwie auch einsortiert, in Bezug stellt zu anderen Medien, zu anderen Ausdrucksformen der Kultur.
Wenn mir jemand neue Dinge zeigt, ne, irgendwie vielleicht auch ein Spiel erklärt, dann ist eine meiner Fragen immer, okay, alles klar, was, jetzt hast du mir gesagt, was ich tun sollte, was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Vielleicht können wir da auch nochmal aus der Richtung in die Brettspielkritik gucken. Was ist so das Ding, was ich absolut gar nicht machen sollte?
Ein ganz klassischer Ratschlag, der für alle Texte gilt, ist ein abgehangenes Zitat von irgendeinem Franzosen, ist, du darfst auf gar keinen Fall langweilen. Das ist selber schon wieder ein Klischee geworden, ja, also was darf ich nicht machen? Ich darf nicht langweilig sein, das kann ich erreichen, indem ich zum Beispiel auch mit der Form, also nicht nur indem ich neue Dinge, ungewöhnliche Dinge sage, ja, Dinge, die der Leser so nicht sofort erwartet hat, die aber auch natürlich nicht völlig vom Gegenstand weggehen dürfen. Das ist der eine Ansatz, dafür brauche ich eine gute Idee, schlicht und einfach, ich muss was Gutes gesehen haben und das ist auch nicht trivial. Und die zweite Überlegung, das ist jetzt quasi so mal als mein Wunsch auch, in die Richtung der Kritikerinnen und Kritiker rausgegeben, man kann auch formal überlegen, wie man seine Rezensionen noch anders gestalten kann. Wenn man in die Spielbox schaut, gibt es zum Beispiel, damit ich überhaupt mal Beispiel liefere, was meint er denn, wenn er formal sagt, gibt es diese wiederkehrende Rubrik, wo die beiden Protagonisten sich in Form von so einem Chat, von so einem WhatsApp-Chat über ein Spiel unterhalten. Und das ist auch eine Brettspielkritik. Oder wenn ich gucke, was Shut Up and Sit Down, ein britischer, relativ erfolgreicher und bekannter YouTube-Kanal, manchmal macht an experimentelleren Formen. Und die sprechen immer über Spiele, auf eine interessante Weise über Spiele. Aber es sind auch so kleine Comedy-Formate manchmal fast. Oder wenn wir schauen, was der hervorragende Kollege von Format C. Auch an YouTube-Videos gibt es sehr wenige, aber ganz fantastische Spielebesprechungen. Die sind für sich schon kleine Kunstwerke und die gehen formal mit filmischen Mitteln nochmal ganz anders ran, als ich sitze vor meinem Bücherregal, vor meiner Wand und zeige euch die Schachtel und mache die auf. Das ist sozusagen die Standardeinstellung, aber eigentlich könnte man darüber hinaus noch vieles machen, was noch nie ausprobiert wurde, und nicht alles ist wahrscheinlich gut, weil die Form muss auch zum Inhalt passen und zum Gegenstand passen. Aber ich zumindest, und vielleicht spreche ich da nur von mir, bin darauf sehr neugierig, auf solche Experimente, aber auch aus dem Grund, weil ich natürlich schon viele Menschen vor Regalen gesehen habe. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Fabian und Wiebke und du das überhaupt teilen.
Ich finde das irgendwie schwer, so negativ zu reden, sondern irgendwie ist es leichter zu sagen, ah, was finde ich gut, was Lino ja im Grunde jetzt eben auch gemacht hat, ne? Was finde ich toll? Also wenn man merkt, da ist eine coole Idee dahinter und was Kreatives, also was ich ja auch versuche in meinem Leben, ne? Oder auch in der Lehre oder so, ne? Dass ich sage, wie kann man vielleicht auch spielerisch an eine Kritik dann nochmal rangehen, ne? Also kann man sich einen Ansatz suchen, was Kreatives zu finden, wo man andocken kann. Langeweile ist eben, wenn immer alles 0815 ist, ne? Also wenn ich immer meine Kritik immer gleich aufbaue, das ist wahrscheinlich, ich bin ja keine Journalistin, vielleicht ist das ja sogar auch eine Empfehlung, dass man das immer nach einem gleichen Schema macht oder irgendwie so, könnte ich mir auch vorstellen, damit die Zuhörerinnen oder LeserInnen das wiedererkennen und andocken können. Aber trotzdem ist natürlich irgendwie so, das hatte, glaube ich, auch jemand auf dem Tag gesagt, nicht sagen, ich schreibe eine Woche, eine Kritik pro Woche, sondern sich auch die Zeit zu nehmen und nicht in so einen Druck zu kommen und sagen, irgendwie, ich produziere, sondern eher zu sagen, ich gucke, was ich kann, und dann versuche ich eben was Besonderes zu machen. Also so, also das Positive zu beschreiben ist für mich jetzt leichter, als zu sagen, warum ich aufhöre, eine Kritik zu lesen, weil sie mich langweilt, ja.
Kleiner Widerspruch sozusagen. Ich finde gerade, vielleicht ist es tatsächlich auch gerade ein interessanter Ansatz zu sagen, und ich schreibe jetzt jeden, da gibt es ja auch verschiedene Beispiele, die sagen, ich schreibe tatsächlich jeden Tag oder ich schreibe jede Woche irgendwie was, und das ist sozusagen meine, auch die Form, die ich wähle. Ich spiele allerdings natürlich auch dann damit. Wäre ja auch eine Idee zu sagen. Also es gibt Podcasts, die wirklich jede Woche einmal erscheinen genau einmal sozusagen auch wie da Tagebuch geführt sind oder wie ein Wochenbuch geführt sind. Und das finde ich gerade auch reizvoll und hat auch durchaus seine Berechtigung. Ich finde, man kann schon ein paar Kriterien formulieren, wo man sagen kann, okay, also das gehört das vom Handwerk des Kritikers dazu. Also zum einen finde ich mal, braucht man eine Form. Man muss sich davor überlegen, was eine Form ist, und nicht einfach drauf los. Wie gesagt, wenn es dann dieses Tagebuch ist, dann gerne auch die Tagebuchform. Aber irgendwie einfach mal drauf losquasseln und wie so ein Stream of Consciousness einfach so rauszulassen, was man im Kopf hat, das finde ich, ist es noch nicht unbedingt die Leistung, sondern da muss auch schon irgendwie eine Idee dahinter stecken. Ich finde, was auch ein No-Go ist fehlende Recherche. Also wenn ich dann im Podcast anfange, mir zu überlegen, wo man die Person wohl ausspricht, denke ich mir, davor machen, es gibt Aussprachedatenbanken und so, natürlich kann es dann immer noch passieren, dass einem auf einmal noch, wenn man in einem dialogischen Podcast ist, dann natürlich nochmal auf einmal ein Spiel hochkommt und man irgendwas nicht weiß, das ist alles gut, aber die Sachen, die man weiß, ich spreche über Spiel XY, das hat ein Autor, ein Illustrator und so weiter, da kann ich schon im Vorfeld mal zumindest gucken, ob ich irgendwie mir den Namen rausschreibe und vielleicht, ob ich auch rausfinde, wie man sie ausspricht. Ja, auch generell halt Recherche, wenn ich über Spiele spreche, aber dann schon irgendwie bei einfachen Spielen irgendwie man feststellt, da ist gar kein, da fehlt der Hintergrund sozusagen, dass man absolute Klassiker des, sagen wir, des Kanons nicht kennt oder so. Oder man sagt, hier und dort kommt zum Beispiel die Mechanik oder sowas zum ersten Mal vor. Man weiß ganz genau, nee, also es war, so war es nicht. Dann dann ist es schon einfach ein bisschen schade, weil das sind Sachen, wo man sich auch ein bisschen Blöße gibt und das gar nicht notwendig ist, weil man es einfach auch recherchieren kann. Also es ist keine Schande, was nicht zu wissen, aber man sollte sich dann halt davor auch schon irgendwie informiert haben. Ich meine, dass man Regeln nicht nacherzählt, das glaube ich ist ja irgendwie so ein bisschen Common Sense mittlerweile, aber es gibt glaube ich auch so ein paar andere Sachen, die man in Spielen nicht machen muss, Spielkritik nicht machen muss, zum Beispiel Strategie-Guidelines oder sowas zu geben, also Leuten sozusagen so eine Art Spoiler zu geben, so Sachen, die man ja eigentlich rausfinden will beim Spielen, im Vorfeld sozusagen schon alles vorzugeben, zu sagen, das, was man sozusagen im Spiel entdecken kann, ihnen quasi schon die Butter vom Brot zu nehmen, das ist eigentlich auch schade, sondern muss vielleicht auch schon so bleiben, dass man bei all dem, was man bespricht, das Geheimnis, was da drin ist, dann immer noch zum Entdecken da übrig lässt.
Darf ich noch einen Geheimtipp hinterhergeben, den ich erst relativ spät, wie mir dann aufgefallen ist, gelernt habe, der eigentlich völlig offensichtlich sein sollte, zumal er in den anderen, ich sag mal, Kunstformen oder so immer schon angewandt wurde. Wenn ich einen sehr guten Text schreiben will oder eine sehr gute Rezension, dann ist eine der einfachsten Dinge, die ich tun kann, mir eine sehr gute Rezension von einer anderen Person zu nehmen und die literally hinzulegen, also auf der rechten Bildschirmseite und auf der linken Bildschirmseite meine, weil man muss nicht nur lesen viel, um gut schreiben zu können, sondern man muss auch genau lesen. Und wenn ich rechts eine sehr gute Vorlage habe und links meinen eigenen Text baue, dann ist es völlig in Ordnung und legitim, mich nah an der sehr guten Vorlage zu orientieren. Natürlich kein Plagiat. Aber wie hat der andere das gemacht? Die andere Autorin das gemacht? Die Person steigt mit einem interessanten Zitat ein. Steige ich vielleicht mit einem interessanten Zitat ein. Die Person macht einen kurzen Satz und dann einen langen Satz. Also beim Schreiben geht es ja auch bei guten Texten oder Texte, die ich persönlich gut finde, auch um Rhythmus, Abwechslung, Übergänge und so weiter. Wie kommt die Person von A nach B? Welche Begriffe werden benutzt, welche Begriffe werden nicht benutzt? Wo wird eine neue Idee eingeführt und so weiter? Schon bis hin zur Absatzgestaltung. Wann folgt ein Gedanke auf einen anderen und wie wird es optisch umgesetzt? Also ich spreche quasi von einem Copy-Paste-Verfahren in einer Form der kreativen Überschreibung von etwas, das schon sehr gut ist, weil dann darf ich davon ausgehen, wenn ich mich nur eng genug dran halte, dass ich auch automatisch was sehr Gutes rausbekomme, das aber völlig von mir selber gemacht wurde.
Da würde ich ganz gerne noch anschließen, dass man auch eine andere Form, das Ausdrucksform, kulturelle Ausdrucksform nimmt. Also wie ein Film, schreiben wie im Film ist, glaube ich, relativ verbreitet. Das Beispiel, dass man sozusagen szenisch denkt, wie mache ich einen Film, welche Perspektiven nehme ich ein und sowas. Aber was, glaube ich, auch eine ganz interessante Herangehensweise ist, wie so eine Oper funktioniert. Ja, ich habe eine Ouvertüre, da stelle ich erstmal alles vor, so worum geht's, meine Motive stelle ich vor, da lernt man erstmal alles kennen, ja, dann geht's weiter, dann schreibe ich so eine Art Arie oder vielleicht wenn man so richtig hier so ein Matthäus Passion oder sowas geht, ja, dann kommt das Rezitativ, ne, erzählt einem erstmal jemand was, da bekomme ich erstmal Input. Und da gibt's so eine Situation, die koste ich jetzt aus, ja, da ist dann so eine Arie und die singt eigentlich immer nur 5 Minuten lang über 3 Sätze, ja, aber es ist trotzdem interessant, weil sie den Satz mal so singt, ja, und dann kommt wieder ein Rezitativ und dann kommt ein Choral, wo wir sozusagen mal alles zusammenfassen und auch unsere Leser mit einbinden und alle dürfen mitsingen und so. Also wenn man vielleicht auch so andere Formen der Strukturierung aus anderen Kulturbereichen nimmt, kommt man vielleicht auch auf ganz gute Ideen, wie ich meinen eigenen Text gestalten
kann. Der Barbier von Catan. Ich würde sofort lesen, weil das genau meinen Wunsch da erfüllt, ne? Dass der Text mich auch formal überrascht. Super, super schöne Idee.
Ich glaube, interessanter wird es nicht mehr, was strukturelle Tipps angeht. Aber noch vielleicht eine Frage zum Tag der Brettspielkritik. Was habt ihr da für euch mitgenommen? Habt ihr überhaupt was für euch mitgenommen?
Also für mich war das ja das erste Mal. dass ich dabei war. Und ich fand das irgendwie total schön, in so einer Community irgendwie einzutauchen, die ich so nicht kenne oder die ich irgendwie tatsächlich irgendwie Fangirl-mäßig, ich kenne die Leute, ich habe die gehört, ich sehe die oder irgendwie so, ne, weil ich mir das konsumiere. Und da dabei zu sein, das fand ich irgendwie total spannend. Und aber auch ich war jetzt nicht bei allem dabei natürlich, ne, aber die unterschiedlichen auch professionellen Inputs, das hat mich sehr angesprochen, auch wenn ich natürlich nicht auf die Art und Weise publiziere oder ich mache ja keine Podcasts oder was auch immer. Das fand ich irgendwie toll. Und für mich ist es irgendwie interessant, aber vielleicht könnt ihr das auch noch mal besser einschätzen. In meinem Arbeitsumfeld habe ich das manchmal so, als ob das irgendwie Brettspielen ist schon noch irgendwie ein Nerd-Hobby. So, ne? Und da war das jetzt aber sowas, was ist irgendwie total wichtig und bedeutsam ist. Und ich wechsle immer zwischen dem, dass ich einerseits denke, Brettspiele sind total wichtig. Also einerseits in dem, was wird repräsentiert, welche Themen, was kann man spielen, und aber auch irgendwie als eine Beschäftigung, mit der man Spaß haben kann, mit der man viel lernen kann und so. Und auf der anderen Seite aber, viele Leute spielen gar nicht. Also für mich hat das, also ich fand den Tag super, super anregend in vielen unterschiedlichen Aspekten. Und das Spielen hat auch sehr viel Spaß gemacht am Abend. Auch weil ich nicht so gut war.
Nein, ich fand es eine ganz tolle Veranstaltung. Habe viele wunderbare, ja, Kolleginnen kann ich nicht sagen, weil ich selber fast gar nicht kritisch in dem Bereich tätig bin, sondern auch quasi, wenn dann überhaupt erst anfange und mehr als Lernender hingekommen bin, aber war sehr begeistert von der Veranstaltung, von dem vielen Wissen, das da durch den Raum schwirrte und auch fleißig weitergegeben und geteilt wurde. Ich habe viele neue Formate oder ein paar noch kennengelernt, die ich nicht auf dem Schirm hatte, also Kanäle und Personen, und bin dafür auch sehr dankbar. Und dann muss man einfach sagen, dass quasi sozusagen als Lob generell in die Runde, nicht nur, dass es prima veranstaltet war, sondern auch an die Menschen, die da zusammenkommen. Brettspielerinnen und Brettspieler sind per Definition gute und angenehme Menschen zu 99,9%. Woran liegt es? Weil Spielen, so wie wir es betreiben, ist eine extrem soziale Tätigkeit und schult auch den sozialen Umgang. Und jeder, der viel spielt, ist eigentlich, es soll jetzt kein Eigenlob werden, weil ich auch viel spiele, sondern das soll ein Lob an alle werden, ist eigentlich auch sozial relativ stark und auch emotional relativ stark, weil du musst kooperativ sein, um einen erfolgreichen Spieleabend zu haben. Und in dieser Szene sind fast keine, in Anführungszeichen, anstrengenden Menschen unterwegs, weil diese Menschen nicht spielen oder weil das Spielen mit solchen Menschen dann scheitern würde. Und das ist zumindest dann ein sehr positives Zeichen, wenn man sich gerne mit angenehmen Menschen umgibt. Und ich habe es sehr genossen, 3 Tage mit den Kolleginnen und Kollegen zu verbringen.
Ja, ich glaube, ich kann es kurz machen. Ich glaube, auch als Profi kann man da unglaublich viel mitnehmen. Vor allem auch dann die Realität ist ja so, ist, dass auch wir Vollblutjournalisten oder Vollzeitjournalisten, im besten Fall beides, im Prinzip unseren Tag ja auch damit verbringen, ziemliche Hausmannskost zu produzieren. Wir machen irgendwie eher, also je nachdem, wo man arbeitet, aber die wenigsten der professionellen Journalisten sind ja diejenigen, die eine Woche lang über ihrem neuen Feuilleton-Text brüten, sondern das eher so dann ein bisschen auch so die Position des Durchlauferhitzers von Informationen und viel Handwerk und manchmal vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel Reflexionsmöglichkeit dazu da. Und da macht es total viel Spaß, vor allem auch die Vielfalt an Profis, an sehr versierten Hobbyisten, und das ist total bereichernd, macht großen Spaß, auch sich so in sein Nerd-Hobby reinzustürzen und natürlich auch das Spielen.
Und damit sind wir für heute leider schon am Ende. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Lino Virak, Wiebke Warburg und Fabian Zier. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Me. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.